Tim ist noch Student und sehr jung, hat es aber bereits geschafft, in seinen jungen Jahren sehr viel zu erreichen, hat seine ersten Business-Ideen aufgebaut, macht damit auch fleißig weiter und ist zudem auch noch politisch aktiv. Was das alles bedeutet und was Tim so macht, erfahrt ihr hier und heute in diesem Interview.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Liebe Hörer des Finanzilluminati Podcast, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute geht die Leitung von Hannover nach Hannover. Wir begrüßen Tim seines Zeichens noch Student, aber bereits sehr viel erreicht. Tim, grüße dich.
Grüße gehen zurück. Moin moin.
Schön, dass es geklappt hat und schön, dass du die Zeit genommen hast, dich hier und heute dem Interview zu stellen. Jetzt für alle, die dich noch nicht kennen, die deine Website, die deinen Podcast noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Ja, wer bin ich? Ich bin Tim Sänger, bin 21 Jahre alt und mache diverse Sachen. Also hauptberuflich bin ich eigentlich noch dualer Student, bin jetzt da in meinem letzten Semester, bin schon während des Studiums, das ist ein duales Studium, bei der Hannover Rück tätig und werde da nach dem Studium auch bleiben und da als Beteiligungsmanager anfangen. Genau, und nebenbei mache ich schon seit der Schule diverse Webprojekte und habe auch schon in der Schulzeit angefangen zu investieren. Genau, das war so grob, was ich so mache.
So, wenn wir deinen Namen jetzt bei Google in eine Suchanfrage reinwerfen, dann bekommen wir relativ viele Ergebnisse. Du bist nämlich nicht nur politisch aktiv, sondern auch Unternehmer und Investor. Nimm uns da doch mal ein bisschen mit auf die Reise und erzähl uns von deinem Werdegang.
Ja, also zuallererst würde ich sagen, dass ich mich nicht als Politiker betrachte. Da kommt zwar was dazu, weil ich mich ein bisschen nebenbei politisch engagiere. Genau, ich bin bei den jungen Liberalen aktiv, ebenso wie in der FDP, weil ich es einfach der Ansicht bin, dass man sich nicht immer nur aufregen darf, was andere falsch machen in der Politik, was da falsch läuft und dann irgendwie nichts selber dagegen tun. Und deswegen hatte ich mich kurz vor der Bundestagswahl 2017 dazu entschlossen, in der Partei beizutreten. Und da hatte ich mit der FDP die größte Schnittmenge. So von Werten. Natürlich finde ich auch da nicht alles gut. Und ich finde vor allem auch in der letzten Zeit, dass die viele, viele Fehler gemacht haben, vor allem auch kommunikationsmäßig. Aber von den Inhalten passt das schon relativ gut trotzdem zu mir. Und deswegen versuche ich da auf unterster Ebene, also ich bin bei den jungen Liberalen im Regionsvorstand Hannover und bei der FDP bin ich im Bezirksvorstand. Ich glaube, das Bezirksvorstand, diese ganzen Einrichtungen haben alle ihre eigenen Namen, teilweise steige ich da selber nicht mehr durch. Genau, bin also in der ganz untersten Ebene und mache da so ein bisschen Lokalpolitik beziehungsweise helfe dabei, auch auf Landesebene, Punkte, die mir wichtig sind, nach oben zu bringen, weil jedes Mitglied ist natürlich antragsberechtigt und kann somit zu den politischen Positionen einer Partei beitragen. Genau, so viel zur Politik. Was mache ich webseitenmäßig? Da habe ich relativ früh eigentlich angefangen. Ich bin mal per Zufall, weil ich aus Spaß früher Videos auf YouTube hochgeladen habe, wie ich Computerspiele gespielt habe, angeschrieben worden von so einem kleinen auch Hobby Spielemagazin, ob ich nicht bei denen auch Inhalte mitschreiben wollen würde. Das hatte mir eigentlich tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe auch nicht direkt dafür was bekommen, außer Spiele umsonst, aber das fand ich damals halt schon extrem cool und bin so dann damit auch in Kontakt gekommen, wie eigentlich so eine Webseite aufgebaut ist und wie man da halt so Inhalte schreiben kann etc. Und nachdem dann dieses Magazin im Endeffekt aufgehört hat, hatte ich mit einem Kumpel aus der Schule mein erstes eigenes Magazin gestartet. Hieß eSport Mania. Es sollte ein eSport E-Sport-Magazin werden. Das haben wir nicht mal ein Jahr lang durchgehalten. Dann haben wir es verkauft und quasi die Kosten, die wir dafür hatten, wieder reingeholt. Das Magazin gibt es aber witzigerweise immer noch. Wenn man also E-Sport Mania googelt, findet man das sogar noch. Genau, aber das hatte auch weitere Erfahrungen gegeben, wie man am besten so eine Webseite aufbaut und was dabei wichtig ist, dass die halt auch im Internet gefunden wird und so weiter. Genau. Und dann hatte ich mit dem gleichen Kumpel das nächste Magazin gestartet. Easy heißt das. Easy mit einer 4 geschrieben. Und dort habe ich dann, ja, viele verschiedene Artikel mit meinen Freunden zusammen veröffentlicht über viele verschiedene Themen. Genau, das ist halt quasi ein komplettes Magazin. Also es ist jetzt nicht wirklich auf irgendein Thema begrenzt, sondern quasi so spiegelmäßig über alles, was es gibt auf der Welt. Und das Coole daran ist nämlich auch, dass ich früher gar nicht mal Geld zwingend auch damit verdient hatte, aber natürlich Chancen hatte, an Sachen ranzukommen, wo ich sonst nicht so rangekommen wäre. Wie zum Beispiel, dass man halt Bücher umsonst bekommt für eine Buchrezension oder dass man auf Events gehen kann, wie irgendeine Messe oder so. Und man halt sonst keinen Eintritt dafür, also man müsste ja sonst Eintritt dafür zahlen, sonst kann man sich halt als Presse, die wir ja dann waren, dafür akkreditieren und konnte mir so dann die Kosten da sparen oder auch auf Konzerte oder so, was natürlich gerade in der Schulzeit nochmal cooler ist. Genau, und dann ist das Ganze so ein bisschen gewachsen. Ich bin mit so verschiedenen Themen in Kontakt gekommen über die Zeit, weil ich mich natürlich auch informiert habe, wie ich die Webseite besser machen kann, wie man auch so Webseiten monetarisieren kann. Und da ist mir Affiliate-Marketing ins Auge geflogen. Und dann habe ich zwar auf Easy so ein paar Affiliate-Links eingebaut, aber also wer Affiliate-Links nicht kennt, das sind im Endeffekt Provisionslinks. Wenn man über diesen Link etwas kauft, einen Vertrag abschließt etc., dann bekommt derjenige, der den Link gesetzt hat, eine Provision dafür. Genau, und ich hatte dann auf Easy zwar ein paar davon gesetzt, aber dadurch, dass das Magazin natürlich nicht so wirklich spezifisch ist, ist das sehr schwer, damit was Geeignetes anzusprechen. Und habe dann aber angefangen, eigene Seiten für eigene Themen aufzubauen. Allem voran den YouTube-Shop, den ich mittlerweile aber auch verkauft habe, sowie ein paar andere Seiten. Aber der YouTube-Shop war somit das Erfolgreichste, was ich hatte. Da konnte man Tipps und Artikel finden, die man für die Erstellung von YouTube-Videos benötigt. Und habe dann da halt weitergeholfen, was denn so wichtig ist, was man bei der Beleuchtung beachten sollte und welche Softboxen zum Beispiel, also so Lampen, da geeignet sind. Und dann haben halt Leute über die Links auf diese Softboxen halt geklickt und diese gekauft. Und dann habe ich halt Provisionen damit gemacht und habe so dann angefangen, langsam nettes Taschengeld im Internet damit zu verdienen. Genau, und dann kamen auch so ein paar andere weitere Einnahmequellen dazu, wie halt so gesponserte Artikel, aber auch ja so verschiedene andere Kleinigkeiten, wie dass man mich dann angesprochen hat, ob ich nicht auch für zum Beispiel die Mutter von einem Freund war Ärztin, dann habe ich für die auch Webseiten gebaut und so weiter. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich immer angefangen habe, früh zu investieren. Und wenn man noch jung ist, hat man natürlich nicht so viel Geld. Also wollte ich mehr Geld haben. Und deswegen habe ich dann halt angefangen, über diese ganzen Wege Geld reinzuholen sozusagen.
Wow, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Geschichte, die du bisher erlebt hast. Und ich finde es in jungen Jahren immer noch beeindruckender. Aber wenn du jetzt sagst, du hast sogar schon mal eine Webseite verkauft, also ich hätte jetzt überhaupt keine Ahnung, wie ich das angehe. Wie verkaufst du eine Webseite und woher weißt du eigentlich, was dafür der richtige Preis ist?
Ja, gerne. Also das Einfachste im Endeffekt, um etwas zu verkaufen, ist tatsächlich Facebook. Da gibt es verschiedene Gruppen. Ich bin da in so einer Gruppe drin, die heißt, glaube ich, Projekt An- und Verkauf. Und dort bieten halt Leute ihre Webseiten an oder suchen halt sogar auch gezielt nach Themen von Webseiten. Genau, und dann klärt man halt quasi auf Facebook bilateral was ab, schickt sich vielleicht gegenseitig noch einen kleinen, ja, halbwegs zusammengeschriebenen BGB-Vertrag zu und verkauft dann tatsächlich darüber die Webseite. Wenn man größere Projekte hat, dann lohnt sich das teilweise auch über Dragonflip, ist zum Beispiel so eine Seite, da werden dann größere Seiten verkauft. Oder halt auch eBay wird auch öfters mal dafür benutzt. Aber das Problem bei diesen Seiten ist, dass halt immer eine Provision anfällig wird. Und gerade, weil man ja da schon größere Summen teilweise je nach Umsatz der Seite bewegt, fällt so eine gerade eBay 10% Provision dann doch schon ins Gewicht. Und deswegen fand ich die Facebook-Gruppe eigentlich sehr attraktiv und das hat auch eigentlich ziemlich reibungslos geklappt. ich war tatsächlich teilweise sogar erstaunt. Also vielleicht kann ich da auch als Tipp mit auf den Weg geben, ein bisschen genauer die Webseiten zu prüfen, weil die Leute, die mir teilweise die Webseiten abgekauft haben, die haben ja gar nicht so eine richtige Due Diligence gemacht. Jetzt komme ich vielleicht so ein bisschen aus dem M&A-Bereich beruflich, hauptberuflich gesehen. Also eine Due Diligence ist halt, dass man den Kauf eines Unternehmens halt auch anständig prüft. Und ja, ich habe teilweise da einfach nur Screenshots von meinen Einnahmen geschickt und war ganz verwundert, dass die irgendwie teilweise nicht mal einen Anruf, Telefonat mit mir wollten, um irgendwie noch mehr Informationen daraus zu bekommen. Weil das hätte ich eigentlich selber zumindest für einen Standard gehalten und würde da deswegen definitiv raten, dass man genau die Sachen prüft, vielleicht auch noch eine Skype-Session macht mit Bildschirmübertragung und dann guckt, wie die da live einmal durch die Webseite schalten, nur damit man sieht, dass das halt nicht so einfach ja so eine flache Webseite sozusagen gesehen ist und dass man da auch nicht irgendwie Luft kauft. Genau, und ich hatte dann einfach meine Webseiten eingestellt, weil ich nicht mehr so viel Spaß daran hatte, Artikel zu schreiben, weil für Webseiten braucht man halt immer ziemlich viel Text-Content. Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Lust am Schreiben verloren. Und deswegen wollte ich dann meine Webseiten verkaufen, was im Nachhinein auch eine sehr, sehr gute Entscheidung war, weil gerade jetzt hatte Amazon angekündigt, also ich habe das meistens über Amazon monetarisiert. Und Amazon hat jetzt angekündigt in Amerika, dass sie die Provisionen senken, und zwar ziemlich drastisch. Also da würde ich sagen, hätten sich sonst die Einnahmen meiner Webseite mindestens halbiert. Und wenn sowas in Amerika kommt, dann kommt das mit ein bisschen Zeitverzögerung auch sehr wahrscheinlich bald in Europa. Und dementsprechend wären dann auch natürlich meine Webseiten deutlich weniger wert gewesen. Und wenn ich auch keine weiteren Texte geschrieben hätte, dann wären natürlich auch die Besucherzahlen runtergegangen und dementsprechend auch der Umsatz. Und auch dadurch wäre die Webseite dann weniger wert gewesen. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn man solche Webseiten verkauft, wenn sie noch einen möglichst hohen Umsatz hat. Denn meistens nimmt man halt einen Multiplikator auf den Umsatz oder die Erlöse. Also der Umsatz sind ja meistens dann direkt der Gewinn der Webseite, weil man hat ja bei einer Webseite jetzt nicht so viele Kosten direkt. Und dann nimmt man halt irgendwie den einfachen oder zweifachen Jahresgewinn im Schnitt. Und das ist dann der Preis für so eine Seite. Kann er natürlich ein bisschen rauf und runter handeln. Aber das ist im Endeffekt so der Weg, über den man eine Webseite verkaufen kann.
Jetzt sind das natürlich sehr viele Aktivitäten, die du dabei alle nebenbei noch machst. Neben deinem Studium, neben deiner Ausbildung, neben deiner Freizeit. Das kostet natürlich alles sehr viel Zeit. Woher kommt denn die Motivation dafür, genau sowas durchzuziehen?
Genau, die größte Motivation war neben dem, dass ich halt mal meinen Kapitalstock sozusagen, um mehr investieren zu können, erhöhen wollte, einfach, dass mir die ganzen Sachen Spaß gemacht haben. Allen voran bei dem Magazin, dass man halt auch noch so nette Goodies oben drauf bekommt, wie dass man halt auf Konzerte kostenlos gehen kann und so weiter. Da hat man natürlich einen hohen immateriellen Wert auch nebenbei. Und mir hat es tatsächlich auch viel Spaß gebracht, Artikel zu schreiben und meine Meinung teilweise auch zu Themen auszudrücken. Und genau, aus dem Grund hatte ich dann auch tatsächlich viel Spaß und ich hatte auch viel Spaß, diese Webseiten aufzubauen. Aber bei mir steht natürlich der Spaß auch wirklich, muss man sagen, relativ hoch im Vordergrund. Weil wenn es mir keinen Spaß macht, dann bringt auch das beste Geldverdienen dann nichts. Also ich hätte ja tatsächlich auch noch Artikel auf der YouTube-Seite zu dem Zeitpunkt schreiben können, aber und damit die Einnahmen wieder ankurbeln. Ja, so einfach abgewogen. Ich könnte halt in der Zeit auch entweder was Neues anfangen, wo ich halt Spaß habe und daran Geld verdiene oder wo ich nur daran Spaß habe oder so. Und ja, deswegen hatte ich mich dann auch zu dem Verkauf entschieden, weil ja, es bringt einem nichts, wenn man quasi seine Zeit verschwendet, indem man Sachen macht, von denen man halt persönlich, finde ich, keinen Spaß mitnimmt oder ja, sich irgendwie davon einen auch persönlichen Wert erzielt.
Jetzt machst du natürlich die unterschiedlichsten Projekte und von dem, was ich bisher in diesem Interview von dir so gehört habe, wirkst du wie jemand, der sehr stark strukturiert ist und sehr gut durchgeplant ist. Wie bist du denn für die Zukunft aufgestellt und was erwartet uns von deiner Seite aus in der Zukunft noch?
Ja, also dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen. Also es sind auch wirklich unterschiedlichste Sachen. Das eine wäre tatsächlich ein relativ größeres Startup im Finanzbereich, ein anderes wäre im Gastronomiebereich. Aber ja, die stehen halt noch in so einem frühen Stadium und bis auf die sozusagen Idee und den Umsetzungsplan steht da halt noch nichts. Und deswegen kann und will ich da auch noch nicht so wirklich viel zu sagen. Was aber an kleineren, größeren Projekten sozusagen jetzt läuft, dazu könnte ich sonst vielleicht noch mal was sagen. Also ich habe einen YouTube-Kanal nebenbei noch aufgebaut gehabt zu den Webseiten ergänzend, wo ich mich auf die Nische Auslandsaufenthalte beschränkt habe sozusagen und gezielt halt für Au-pair, FSJ, Work and Travel Videos fabriziert habe. Der Kanal heißt Tim Ventures. Ist wirklich ein sehr, sehr spitzes Thema, deswegen hat er auch echt nicht viele Abonnenten und Aufrufe, teilweise je nach Videos auch schon ein paar mehr Aufrufe. Aber genau, den möchte ich zumindest so rund bringen, dass der so ein bisschen von alleine läuft. Ich produziere bei solchen Sachen immer extrem viel Content im Voraus vor, sodass diese Sachen dann mehr oder weniger von alleine laufen. Genau, dann habe ich einmal das. Dann habe ich jetzt letzten Monat tatsächlich, also im März hatte ich neues Projekt gestartet, was mir auch sehr viel Spaß macht, den Erfolgsgeschichten-Podcast, wo ich auch tatsächlich ziemlich große Visionen habe. Ich habe meistens, wenn man ehrlich ist, immer sehr große Visionen und dann gucke ich einfach mal, wie weit ich komme. Es mag sich vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen lächerlich teilweise anhören, wenn man so früh dann schon etwas größer denkt, aber ich sag mal so, in diesem Podcast, da interviewe ich halt auch diverse Persönlichkeiten, im Endeffekt, wie sie zu Erfolg gekommen sind und welche Geschichten sie erzählen können. Und versuche das Ganze natürlich auch möglichst praxisnah zu halten, so wie auch hier in deinem Podcast, sodass man auch gut was für sich mitnehmen kann. Und den würde ich tatsächlich ein bisschen weiter ausbauen und dann mit den Leuten in Interaktion zu treten und auch weitere Mehrwerte aus dieser Marke herauszuschaffen, wie dass man dann gegebenenfalls Online-Kurse zu bestimmten Themen anbietet, die teilweise noch nicht so behandelt wurden. Ich meine, das Internet ist ja schon vollgepflastert mit vielen Online-Kursen. Aber zu manchen, vor allem von qualitativen Dozentenbereichen, gibt's dann auch noch nichts. Und der nächste Step danach wäre tatsächlich, dass ich auch einen großen Spaß dran hätte, daraus ein tatsächliches Event zu machen. Dann irgendwie, weiß ich, man könnte es dann die Erfolgskonferenz nennen oder so. Und dann, dann diese ganzen Speaker tatsächlich auch zu einem Real-Life-Event einlädt und dann auch gleichzeitig noch so eine nette Netzwerkveranstaltung reinhängt. Das wäre visionsmäßig auf jeden Fall was ich in der Zukunft ziemlich cool finden würde. Ich habe auch schon mit anderen Projekten deutlich groß gedacht und die sind bislang noch nicht so groß geworden. Aber man muss sich ja irgendwie Ziele setzen und dann so ein bisschen tun, dass man auch dahin kommt, weil wenn man sich nicht anständige Ziele setzt, dann wird man auch immer nur bei den kleinen Zielen hängen bleiben.
Okay, diese Projekte klingen ja jetzt natürlich auch relativ kapitalintensiv, gerade wenn du sagst, du möchtest natürlich auch ins Gastronomiegewerbe einsteigen. Wie gehst du denn da jetzt vor? Also bezahlst du das alles selber oder sprichst du da tatsächlich auch schon mit Banken?
Genau, also da muss ich leider sagen, habe ich nicht so viel Eigenkapital, dass ich das selber stemmen könnte. Also das Startup im Gastronomiebereich vielleicht, wenn ich noch ein bisschen spare etc. beziehungsweise gegebenenfalls meine Aktien dafür verkaufen müsste, was ich aber eigentlich auch ungern machen würde. Genau, weil wenn ich eins gelernt habe, ist, man wird über klassische Investments nicht wirklich, ja, also man kann damit gutes Geld verdienen, aber man wird damit jetzt nicht direkt reich. Der Kern, der bei vielen Investoren immer den Unterschied gemacht hat, ist der Hebel. Auch bei Warren Buffett, der hat zwar sehr gut investiert, aber ohne den großen Kapitalhebel, den er über das Versicherungskapital, was er ja quasi zinsfrei zur Verfügung gestellt bekommen hat, hätte er nie diese unfassbar hohen Renditen einfahren können. Und deswegen bin ich schon früh zu dem Entschluss gekommen, dass ich eigentlich immer von extern irgendwie Kapital benötigen werde, um halt auch in Sachen Wachstum so richtig zu beschleunigen. Da gibt's unterschiedlichste Möglichkeiten. Man muss dann natürlich immer auch bei seinem Businesszweck gucken, was dazu passt. Also zum Beispiel für die Idee im Gastronomiebereich. Das ist eine sehr standfeste deutsche Idee, würde ich jetzt mal sagen. Deutsche Investoren und deutsche Banken etc. haben immer einen sehr konservativen Blick. Sie gucken immer, kann das funktionieren? Gibt es schon was so in der Art funktioniert etc.? Und je nachdem bekommt man dann halt entweder einen Bankkredit oder auch Eigenkapital von Investoren gestellt. Und die einfachsten Quellen dafür sind für jeden zugänglich die KfW und die jeweiligen Landesbanken, also nicht Landesbanken, sondern Landesförderbanken. Also in Niedersachsen ist das zum Beispiel die N-Bank, in Berlin relativ bekannt, die Investmentbank Berlin oder in Schleswig-Holstein, Investmentbank Schleswig-Holstein. Genau, und da kann man relativ günstige Zinsen für Gründungen bekommen, muss dann im Endeffekt vor diesen Förderbanken einen Antrag hinschicken, begründen, meistens wird man dann auch noch eingeladen etc., gibt Nachfragen und so weiter. Und dann gibt es unterschiedliche Modelle, wie die sich daran beteiligen, teilweise auch per Eigenkapital, teilweise einfach nur per sehr günstigen Förderkredit, wo man zum Beispiel die ersten 3-5 Jahre zum Beispiel auch tilgungsfrei ist etc. und nur die Zinsen zahlen muss. Genau, das ist halt, wenn man ja eine Idee hat, die eigentlich sehr, sehr, ich sag mal jetzt konservativ, also jetzt nichts irgendwie, ich möchte das nächste Shuttle zum Mond bauen mäßig ist. Genau, da kann man sich eigentlich sehr gut in Deutschland immer an diese Förderbanken wenden und muss sich halt wirklich, das ist dann der deutsche Teil, einen klaren Businessplan schreiben, am besten auch mit schöner Finanzplanung etc. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Und wenn dann die Idee ist und der Plan gut ausgearbeitet ist, dann stehen die Chancen auch nicht schlecht, dass man da das Geld bekommt, was man möchte. Ein anderer Punkt ist natürlich, wenn man jetzt eine abgespacedere Idee hat, so wie die Idee, die ich da im Finanzbereich habe, das kann entweder sehr gut funktionieren, das kann aber auch höllisch daneben gehen. Und deswegen würde ich auch selber mein ganzes Vermögen nie auf diese eine Karte setzen wollen. Muss ich natürlich zum Teil, wenn ich das dann durchziehen möchte. Aber ja, es ist ein hohes Risiko und man braucht auch vor allem viel Kapital dafür. Und es ist was wirklich Neues und dann muss man halt an Venture-Capital-Investoren im Endeffekt rangehen, also Wagniskapitalgeber. Und da gibt's im Endeffekt ja die kleinere Variante, die Business Angels. Das sind dann einfach etwas vermögendere Privatpersonen, die gerne Startups-Gründungen unterstützen möchten. Und wenn man die überzeugt, dann bekommt man im Endeffekt Geld von denen, meistens in Eigenkapitalform, und kann dann damit arbeiten. Ist natürlich ein bisschen schwer, an solche Kontakte ranzukommen, wenn man jetzt, also ich habe jetzt nicht viele, ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht viele Leute mit viel Geld, die sowas unterstützen, eigentlich gar keine. Die Frage ist also, wie kommt man an solche Leute ran? Auch da sind wieder die Förderbanken tatsächlich ganz praktisch. Dann, da gibt es nämlich auch verschiedene Netzwerke, Business Angel Netzwerke, über die man, muss man einfach mal auf der Webseite gucken, die kontaktieren kann oder zumindest auf Netzwerkveranstaltungen dann auch mit eingeladen wird, wo man die dann zum Beispiel treffen kann. Insgesamt sind Veranstaltungen zu solchen Themen immer eine gute Sache, um irgendwie Kontakte zu knüpfen zu Leuten, die man braucht. Denn im Endeffekt das Netzwerk, was man da hat, das ist dann unbezahlbar für die späteren Sachen, die man da benötigt. Und wenn es dann ein bisschen mehr Geld sein muss, dann kommt man um Venture Capital Fonds sozusagen nicht herum. Also es sind institutionelle Geldgeber, die für Pensionskassen, Versicherungen etc. Geld in Startups investieren. Und da gibt's tatsächlich auch im Internet große Listen von. Und da muss man dann natürlich ein bisschen gucken. Wenn man jetzt ganz am Anfang steht, dann ist man in der Seed- beziehungsweise Pre-Seed-Phase. Wenn man ein bisschen weiter ist, ist man in der Series A Finanzierungsphase und dann kommt Series B etc. Und da muss man halt gucken, macht der Fonds auch schon Anfangsfinanzierung oder steigt der erst später mit ein? Und dann habe ich jetzt zum Beispiel für meine Idee mir die Fonds, die thematisch zu mir passen. Also manche investieren zum Beispiel nur in Biotechnologieunternehmen, manche nur in Finanz etc. Muss man dann natürlich heraussuchen, welcher Fonds würde zu mir passen und vor allem auch finanzieren die auch schon früh Runden. Genau, und dann sind die tatsächlich ziemlich unkompliziert. Da sind meistens tatsächlich auch ziemlich junge Menschen drin und die sind auch ziemlich locker drauf. Und dann muss man die einfach mal anschreiben, den Mut zusammennehmen, mit Businessplan etc. Einreichen. Wichtiger bei VCs ist aber eigentlich der Pitch und wie man das Ganze verkauft. Genau, und dann muss man die einfach mal kontaktieren. Und wenn dem die Idee gefällt, dann würden die auch in Finanzierungsverhandlungen einsteigen. Und wenn nicht, dann kriegt man trotzdem eigentlich wertvolle Tipps mit, was man da noch verbessern kann, sodass es dann beim nächsten Mal vielleicht klappt.
Schwenken wir doch mal ein bisschen das Thema und gehen ein bisschen mehr in Richtung Investieren und Börse. Wie hat das bei dir denn eigentlich angefangen? Was war bei dir ausschlaggebend, um zu sagen, du möchtest an der Börse Geld investieren?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also ich war früher immer ein großer Dagobert-Fan, Dagobert Duck von den Comics, und fand das immer cool, Geld zu haben. Jetzt sein Geiz fand ich jetzt vielleicht nicht so cool, aber irgendwie fand ich es immer eine coole Vorstellung, einen Speicher voller Geld zu haben. Dann gab es ja auch in den Comics schon immer so Szenen, wo er dann seinen Telefonhörer geblökt hat mit Kaufen und Verkaufen. Und dann hatte ich einfach, glaube ich, irgendwann mal meinen Vater gefragt, sozusagen, was denn eigentlich Aktien sind und was da funktioniert. Und mein Vater konnte mir das auch so grob erklären. Und der hatte am neuen Markt auch ein bisschen damit rumgespielt. Jetzt nicht wirklich langfristig und strategisch angelegt, sondern er hat einfach auf gut Glück Aktien gezeichnet und hat der Bank auch direkt gesagt, verkauft die auch direkt wieder. Und wenn dann der Ausgabekurs geringer war als der erste Börsenkurs, dann hat er sozusagen Gewinn gemacht. Hat er auch summa summarum, aber ist natürlich sehr spekulativ gewesen und jetzt nichts wirklich, wo er sich groß Gedanken dazu zu den Aktien etc. gemacht hat. Aber das war im Endeffekt so der erste Punkt, wo ich quasi erfahren habe, was das ist und wie man quasi damit Geld verdienen kann. Und dann habe ich lange Zeit irgendwie nichts dazu gemacht. Und dann in der Oberstufe, so 10. Klasse, glaube ich, war das. 10., 11. Klasse, so ungefähr, habe ich dann, bin ich irgendwie wieder auf das Thema gekommen. Ich glaube, durch ein YouTube-Video oder so. Und habe mir dann gedacht, ja, eigentlich kannst du jetzt ja auch mal damit anfangen. Und hatte dann zeitgleich auch, mussten wir ein Wirtschaftspraktikum machen in der Schule. Und da, weil mich das Thema Finanzen halt auch interessiert hat, habe ich mir gesagt, komm, gehst du mal in eine Bank. Und habe dann schön bei uns im Nachbardorf in der Commerzbank-Filiale ein Praktikum gemacht. Und es war auch echt cool. Also die Leute waren mega nett. Hatte jetzt wenig mit Aktien zu tun, weil so eine ganz normale Bankfiliale, da machen halt Kunden irgendwie nicht viel. Und auch damals ist auch das meiste natürlich schon online gelaufen. Es waren, wenn dann, eher so Kreditgespräche oder solche Geschichten, die man da erleben konnten. Aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz cool. Und die Beraterin hatte mir dann da erzählt, dass sie halt auch so ein Starterdepot für jüngere Leute anbieten. Und damals noch mit ziemlich geilen Konditionen, die es jetzt leider nicht mehr gibt. Und dann hatte ich mein erstes Depot da direkt auch mal eröffnet in der Woche danach und habe angefangen, Aktien zu kaufen.
Nun ist die Börse in Deutschland ja absolutes Teufelszeug und gerade in jungen Jahren wirst du doch etwas schräg angeguckt, wenn du dann an der Börse unterwegs bist. Wie reagiert denn so dein persönliches Umfeld darauf, dass du an der Börse tätig bist?
Also die meisten wussten das jetzt nicht. Also eigentlich die einzigen Personen, die es jetzt so direkt wussten, waren halt irgendwie vielleicht meine Großeltern, meine Eltern. Und mein Vater hatte zwar ein bisschen Ahnung von Aktien, meine Mutter jetzt nicht so wirklich. Und ich durfte auch selber noch nicht handeln, weil ich zu der Zeit noch unter 18 war und dann darf man das nicht von der Bank her. Auch wenn ich Zugangsdaten hatte, um in mein Depot reinzukommen, ich konnte dann quasi nichts da machen. Deswegen musste dann erstmal auch, als ich meine erste Aktie kaufen wollte, konnte ich sie gar nicht kaufen, weil da die ganze Zeit ging es nicht weiter. Dann habe ich bei der Bank angerufen, ach so, ja, das liegt dann daran, sie haben gar keine Rechte dafür, ja, toll. Hatte halt mein Vater auch nochmal eigene Zugangsdaten bekommen. Ich habe dann natürlich mit den Zugangsdaten von meinem Vater gearbeitet selber, aber pst. Und dann konnte ich quasi selber damit was machen. Und mein Vater, der wusste ja jetzt auch, dass ich jetzt nicht direkt mein ganzes Geld da reinstecken würde, sondern quasi erstmal da rumprobiere. Und hat mir deswegen auch quasi vertraut, dass ich das direkt machen kann. Also meine Mutter war nie wirklich davon überzeugt und ist es auch heute immer noch nicht. Aber das Vertrauen meines Vaters sozusagen war da und lass ihn einfach mal machen. Und meine Freunde hatten davon auch nicht wirklich was mitbekommen, beziehungsweise wussten auch nicht, was da gefühlt abgeht sozusagen. Und deswegen hatte ich da auch leider keinen, mit dem ich mich ja austauschen konnte. Das ist dann alles erst so ein bisschen später über online gekommen.
Die Konditionen, die du da nennst, die klingen ja wirklich sehr gut. Hast du denn dieses Depot heute tatsächlich immer noch und dann auch zu diesen Konditionen oder musstest du dich da inzwischen anders orientieren?
Ja, also das Depot habe ich tatsächlich immer noch. Es ist nämlich kostenlos, deswegen brauche ich es in dem Sinne nicht kündigen. Zumindest solange ich auf das reine Online-Depot setze. Die Konditionen sind aber leider etwas schlechter geworden. Früher, das war das Schöne, deswegen konnte ich wirklich mit Spielgeldbeträgen da rumspielen, hat man nur eine prozentuale Summe auf den Orderpreis gezahlt. Und wenn man dann über eine Börse wie Tradegate gehandelt hat, wo es keine Börsengebühr gab, hat man sozusagen nur diese prozentuale Summe gemacht. Sprich, wenn ich eine einzelne Shell-Aktie für, keine Ahnung, 20 Euro gekauft habe damals oder so, dann habe ich halt irgendwie 2% Provision dafür gezahlt. Das ist dann ja im Centbereich. Das sind dann ja keine relevanten Kosten. Und so konnte ich einzelne Aktien mir schon kaufen, auch direkt streuen, ohne dass ich viele Gebühren dafür zahlen musste. Das wurde dann schlagartig irgendwann von der Commerzbank gestoppt, als sie dann eine Mindestgebühr eingeführt hatten irgendwann. Und dann saß ich auf einmal auf einem Haufen von kleinteiligen Aktien, die ich jetzt langsam, jetzt kommen wir zu meinem nächsten Depot, bei Trade Republic alle transferieren werde und die nämlich rausschmeißen werde, die ich jetzt nicht weiter zukaufen möchte, weil es einfach auch abrechnungstechnisch einen ungeheuren Aufwand macht, so viele kleingestückelte Aktien zu haben. Deswegen verkaufe ich da den Großteil von, bis auf welche, wo ich quasi kontinuierlich zugekauft habe. Ich habe dann noch ein weiteres Depot bei der Comdirect, wo ich mich auch über eine sehr gute Aktion angemeldet hatte, wo ich 25 Free Trades bekommen hatte. Ich glaube, ich hatte noch kein einziges Mal in meinem Leben eine richtige Ordergebühr zahlen müsste, weil ich immer in irgendwelchen Bonusaktionen noch drin bin. Ich hatte noch ein Depot bei der Targobank tatsächlich aufgemacht. Da hatte ich auch 10 Free Trades bekommen. Und genau, deswegen musste ich nie wirklich eine normale Order-Provision zahlen. Also da kann ich auch als Tipp geben, immer die Augen offen halten. Es gibt da immer echt lohnenswerte Aktionen von Brokern, wo man sich echt eine Menge Geld sparen kann, indem man dann einfach ein Depot aufmacht und diese Free Trades dann ausnutzt.
Und bei einem genauen Blick in dein Depot, was finden wir da so vor?
Genau, und zu meinen Vermögenswerten, also ich kann sagen, ich bin hauptsächlich in Aktien investiert. Da auch, also ich habe einen Teil ETFs, damit hatte ich auch angefangen, dann hauptsächlich, dann als ich erkannt habe, dass das mit den kleinteiligen Aktien ein bisschen unnötig ist, habe ich dann gesagt, solange ich jetzt nur kleineres Geld anlege, schiebe ich das erstmal nur in ETFs, das macht es abrechnungstechnisch und von der Summe her einfacher für die Verwaltung. Genau, und hatte dann dadurch einen ETF-Bestand aufgespart, der erhöht sich auch immer noch ein bisschen, dadurch, dass die vermögenswirksamen Leistungen von meinem Arbeitgeber über Finvesto auch in MSCI World wandern. Und sonst habe ich ziemlich viel in Einzelaktien. Da auch jetzt nicht so großartig spezielle Titel. Die meisten kennt man eigentlich. Also von der British American Tobacco, der Hallo Verrück, die ich über meine Mitarbeiteraktien gekauft habe. Bayer habe ich relativ viel gekauft, nachdem die so dermaßen gefallen sind. Fresenius hatte ich jetzt in dem Corona-Crash hinzugekauft gehabt. Broadcom und die Lever. Genau, da habe ich so relativ große Titel. Shell habe ich noch, CVS Health. Also jetzt nichts so dermaßen Spekulatives. Bisschen spekulativer wird dann ein Teil, ich schätze mal so, ja, 30%, also na nicht, doch vielleicht sogar 30% von meinem Geld liegen in P2P-Krediten. Mittlerweile ein bisschen weniger, muss man dazu sagen, vielleicht, weil auch ich war leider in Groupier investiert und die sind ja ausgefallen, wie diejenigen, die da aktiv sind, vielleicht mitbekommen haben. Ich habe das Geld auch definitiv schon für mich innerlich komplett abgeschrieben. Ja, aber bin da sonst auch, also da war jetzt auch nicht dermaßen hoher Betrag drin. Also die relevanten Beträge liegen bei Mintos, Bondora. Ein kleiner Teil liegt auch noch bei Crowdestor. Ein paar Testbeträge liegen auch noch bei Via Invest, Iovo und Swapper. Genau. Ja, dann habe ich noch, es ist eigentlich fast nicht nennenswert, ein paar Spielbeträge bei Bergfürst investiert, um das mal auszuprobieren. Das sind so Immobilien, Mezzanin-Kapital-Investments. Also im Endeffekt, wo man halt einen Rang hinter der Bank steht und dafür halt ein paar Zinsen mehr bekommt. Funktioniert eigentlich ganz gut. Mir ist da zum Glück auch noch nichts ausgefallen. Genau, ich habe auch noch ein paar Startup-Investments über Companisto und Seedmatch getätigt. Die habe ich aber innerlich, als sich die getätigt haben, auch schon von dem Geld abgeschrieben, weil das Ding ist natürlich auch höchst illiquide. Wenn die Startups in, sagen wir mal, 10 Jahren verkauft werden, kann ich eh nicht so lange mit dem Geld rechnen, also kann ich das innerlich auch schon abschreiben. Und ja, eins von den Startups ist pleite gegangen, da fand ich die Idee aber ziemlich geil. Also da bin ich auch trotzdem, wäre ich damals wie heute Investor von geworden. Die anderen laufen weiter momentan, die meisten davon auch relativ gut. Sind zwar nur Buchgewinne, aber von den darauf gefolgten Finanzierungsrunden habe ich auch die Verluste schon ausgeglichen, die der eine Ausfall mit sich gebracht hatte. Insofern schaue ich da eigentlich noch ganz positiv in die Zukunft.
Und da hast du auf jeden Fall sehr viele verschiedene Investitionsquellen, sehr viele spannende Punkte. Ich habe da ein bisschen was mitgenommen. Und magst du uns einmal deine Strategie dahinter noch ein bisschen genauer erläutern?
Genau, die Strategie ist im Endeffekt eine Art Value-Strategie. Also insofern ich denke, dass ein Unternehmen unterbewertet ist, dann kaufe ich da sozusagen zu. Um jetzt hier auch mal den Transparenzhinweis zu geben. Ich sage damit keine Insider-Information, dass ich die Hannover verrückt für unterbewertet halte. Ich kaufe die natürlich als Mitarbeiter mit einem ordentlichen Abschlag, was sie zum Börsenpreis natürlich unterbewertet macht. Genau, dann solche Geschichten wie die British American Tobacco. Da, wenn man sich einfach mal die Daten dazu anguckt, Umsatzgewinne steigen weiter, die Aktie fällt weiter, ist einfach eine Markttransparenz. Ich bin sogar der Ansicht, dass es durchaus sein kann, dass diese Aktie definitiv auch noch weiterfallen kann, aus dem Grund, weil in Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass weitere institutionelle Investoren ihr Geld in nachhaltig soziale Aktien, also die diese Kriterien sozusagen erfüllen, verschieben, was mir aber insofern Schnuppe ist, weil es die Aktie für mich nur noch günstiger machen wird. Und solange sie ihre Dividende auszahlen, ist das okay, weil wenn man, also ich habe einen langfristigen Anlagehorizont und wenn man dann einfach die Dividende über einen längeren Zeitraum kassiert, dann kann man auch darüber seinen Gewinn einfahren und deswegen habe ich auch nicht prinzipiell den Ansatz sozusagen, das direkt wieder zu verkaufen. Aber klar, sollte die BAT auch wieder auf einen Preis von, was weiß ich, 50 Euro steigen, würde ich sonst gegebenenfalls auch das wieder in Erwägung ziehen. Ähnliches bei Bayer, auch die sind, da ist natürlich die volle Wucht des Monsanto-Skandals eingepreist gewesen und auch immer noch eingepreist. Und ich bin eigentlich der Ansicht, dass durch den Vergleich sich das, auch wenn er jetzt verschoben wurde, sich das legt. Wir hatten auch schon gesehen, vor Corona war die Aktie eigentlich auch schon wieder auf eine gute Richtung nach oben gekommen. Habe jetzt deswegen auch in Corona nochmal dazu genutzt, nochmal ein bisschen nachzulegen, weil sie wieder unter den Kurs gefallen ist. Weil ich da auch langfristig von überzeugt bin. Es gibt mit Bayer eigentlich nur einen wirklich weltweiten riesigen Marktplayer, der ja die Düngemittel, die Unkrautvernichter da etc. herstellt. Und genau, mit einer langfristig steigenden Weltbevölkerung und steigendem Hunger- und Nahrungsmittelbedarf ist quasi die Produkte, die Bayer herstellt, unverzichtbar. Genau, oder auch jetzt ein letztes Beispiel, die Fresenius, sehr stark in der Corona eingebrochen. Es ist ein Krankenhausbetreiber, in der Zukunft werden auch weiterhin Krankenhäuser da sein. Und ja, diese Aktie wurde meiner Ansicht nach einfach zu Unrecht gefertigt in dieser Krise runtergeprügelt, weil ja, es werden relevante Operationen verlegt, durch die Fresenius das eigentliche Geld verdient. Aber relevante Operationen müssen halt trotzdem nachgeholt werden, also verschieben die sich auch nur in die Zukunft. Und ich habe die dann bei 25 Euro erwischt, als ich gesehen habe, dass da sämtliche Vorstände am Nachkaufen waren, was für mich auch immer ein sehr gutes Zeichen ist. Und dann habe ich da auch zugelangt und mir eine ordentliche.
Jetzt ist im März natürlich etwas passiert, was viele von uns erwartet haben, aber nicht in der Zeit erwartet haben, in der es dann passiert, nämlich der Corona-Crash. Und da ist meine Frage, was hat das denn mit deinem Depot gemacht? An der Stelle auch gleich nochmal für jeden Zuhörer und der Hinweis, diese Folge wird nicht unbedingt dann aufgenommen, wenn sie tatsächlich auch ausgestrahlt wird.
Ja, tatsächlich, es ist ja auch schon in 2018, glaube ich, war das Ende 2018, da ist es ja auch schon mal ein ordentliches Stück runtergegangen und hat auch mein Depot, ich würde sagen, ein bisschen weniger, aber fast im gleichen Maß runtergerissen gehabt. Ja, und eigentlich hatte ich über die Zeit, hat mich das relativ kalt gelassen. Also ich muss sagen, es hat mich irgendwie gar nicht berührt. Ich schaue nur an guten Börsentagen ins Depot, freue mich dann. Und an schlechten Börsentagen schaue ich einfach nicht ins Depot. Dann geht es mir nämlich auch nicht schlecht. Und auch sonst ignoriere ich sozusagen einen Teil, weil im Endeffekt man guckt sich ja auch bei Immobilien etc. oder bei Private Equity Unternehmen sozusagen nicht täglich die Börsenkurse an, und wenn man eh den vorhat, die Unternehmen langfristig zu halten, dann macht es ja auch keinen Unterschied, welchen Preis das Unternehmen aktuell hat, es sei denn, man möchte nachkaufen. Und deswegen hat mich jetzt so psychisch der Crash an sich, also der Abstieg sozusagen, gar nicht mitgenommen. Was mich viel mehr psychisch mitgenommen hat, ist tatsächlich die flöten gegangenen Kaufchancen, weil ja, ich habe ordentlich in der Corona-Krise investiert, aber nicht mein ganzes Geld sozusagen. Vielleicht geht's ja auch nochmal runter. Also ich bin auch definitiv der Ansicht, dass die Börse das Ganze etwas zu positiv sieht, weil von 0 auf 100 kannst du nicht die Wirtschaft wieder komplett hochfahren. Deswegen könnte es da auch durchaus nochmal zum Rückschlag kommen. Aber es macht mich trotzdem in Anführungsstrichen ziemlich fertig, dass ich habe nicht genug meiner Ansicht nach investiert. Ich habe mir zuerst eine Nachkaufstrategie gelegt, dass ich jetzt in diesem ersten Rutsch sozusagen 5.000 Euro investieren wollte, und habe dann zuerst nicht die vollen 5.000 Euro investiert, sondern habe dann die nach und nach, als es schon weiter gestiegen ist, erst investiert und hatte nur irgendwie, sagen wir mal, 2.500 oder so über den ersten Kursrutsch investiert gehabt. Und das ist definitiv ein Fehler meiner Ansicht nach gewesen, weil ich damit gegen meine eigene Nachkaufstrategie verstoßen habe. Und das werde ich beim nächsten Mal definitiv nicht so machen. Ich werde knallhart meine Limits einstellen, und die werden dann entweder ausgelöst oder werden halt nicht ausgelöst. Ich habe zum Glück halt jetzt noch genug Geld auf der Seite sozusagen, dass ich halt, wenn es wieder runtergehen sollte, weiter nachlegen kann. Wenn es nicht weiter runtergeht, dann mache ich halt irgendwas anderes damit. Also ich werde schon eine Verwendung sozusagen dafür finden. Also ich sehe es jetzt nicht als negativ an, dass das Geld sozusagen investiert rumliegt. Aber dadurch, dass ich mir eigentlich bei dem anderen Teil des Geldes gesagt hatte, gut, das möchte ich jetzt eigentlich an der Börse investieren, habe ich mich doch schon sehr geärgert, dass dann die Börse auf einmal schon wieder so schnell davongeeilt ist. Aber wenn man es mal eigentlich neutral und realistisch betrachtet, dann lieber so rum, und man trauert vielleicht ein paar Chancen nach und hat fürs nächste Mal gelernt, dass man dann doch ein bisschen schneller und bewusster zugreifen sollte, als dass man da irgendwie aus Panik, wenn es runtergeht, irgendetwas verkauft.
Wenn du jetzt auf der Suche nach tollen neuen Aktien bist, was ist da für dich denn wirklich relevanter, um zu sagen, hey, diese Aktien lege ich mir in mein Depot, darauf kommt es mir an, wie analysierst du deine Aktien?
Ja, es ist immer so eine Mischung aus kennzahlbasiert und ein bisschen Bauchgefühl, weil gerade so Sachen wie gute Expansionspläne, wie zum Beispiel bei Shopify, die lassen sich natürlich schwer in Zahlen fassen und sind natürlich auch sowohl in der Marktkapitalisierung als auch in den Ist-Zahlen heute sozusagen nicht wirklich eingepreist und auch schwer zu bepreisen sozusagen, wie viel kommt denn dabei wirklich rum. Wenn man sich jetzt mal mit Ausnahme von so Wachstumsaktien sich Kennzahlen anguckt, dann bin ich davon Fan, dass ich einfach unter dem Schnitt, dem historischen Durchschnitts-KGV-Kurs-Gewinnverhältnis oder auch dem historischen Kurs-Cashflow-Verhältnis, je nach Geschäftsmodell, guckt man sich halt an, was davon ist stabiler gewesen. Ein gutes Tool dafür ist zum Beispiel der Aktienfinder, weil da kann man das eigentlich immer ziemlich gut einsehen. Und dann sieht man zum Beispiel, ja, das Unternehmen wurde in der Vergangenheit immer mit einem KGV von, sagen wir mal, 15 bewertet und ist jetzt aktuell nur bei 7. Und dann kann man sich halt angucken, welche Gründe hat das? Jetzt zum Beispiel bei British American Tobacco erkennt man, okay, man findet das Geschäftsmodell einfach nicht mehr attraktiv, aber das Geschäftsmodell läuft halt noch. Und wenn dann das sozusagen das qualitative Urteil ist, dann ist das für mich ein Kauf. Wenn es jetzt sowas ist wie, keine Ahnung, bei der Lufthansa, wo halt wirklich das operative Geschäft komplett wegbricht und auch generell Airlines immer das Problem haben, dass sie langfristig nachhaltig nie wirklich viel Geld erzielen konnten, da der Wettbewerb in diesem Bereich extrem hoch ist, dann ist das für mich halt ein qualitatives Nein und dann bringt mir auch die niedrigere Bewirtung sozusagen nichts. Langfristig steigende Gewinne, langfristig steigende Cashflows, das ist das, was ich sehen möchte. Genau, und dann gibt's halt noch so die Wachstumsaktien, da kann man natürlich schwer mit Kennzahlen machen, auch bei Shopify. Das ist natürlich schwer, da kann man eher nochmal auf den Cashflow gucken, das konnte man bei Amazon immer ziemlich gut. Die Gewinn haben sie immer ziemlich schön gedrückt, dadurch war das KGV immer sehr hoch. Aber an den Cashflows konnte man sehen, dass dann doch ordentlich Cash ins Unternehmen gespült wird. Und dann kann man halt das als Bewertungsmaßlatte nehmen. Und dann vielleicht halt auch noch so qualitative Sachen, wie lang schätzt man, dass der Wachstumstrend anhalten wird. Und wenn man da zu der Erkenntnis kommt, das wird wohl langfristig noch so bleiben, dann ist das eigentlich auch zumindest ein guter Indiz dafür, dass man die Aktie eigentlich sich ins Depot legen kann.
Jetzt hast du gerade ganz viele tolle Kennzahlen gesagt, die wir teilweise schon kennen, teilweise vielleicht der eine oder andere Hörer sie noch nicht kennt. Was benutzt du denn für Tools, um diese Kennzahlen herauszufinden?
Genau, also um diese grafische Veranschaulichung ganz schön zu sehen und auch werden da die Kennzahlen gut ausgerechnet, wie die Kurs, Gewinnverhältnisse, Cashflow, Stabilität etc. Dafür eignet sich der Aktienfinder ganz gut. Genau, für die Portfolioverwaltung, da benutze ich Portfolio Performance, einfach weil ich das sehr schön finde von den Grafiken, von der Aufbereitung her, ist natürlich ein bisschen Aufwand, die ganzen Daten da auch einzupflegen und ich muss auch zugeben, dass wenn man mir jetzt auch noch einen Stundenlohn dafür geben würde, die ganzen Sachen da einzutragen und ich mir den dann abziehen müsste von meinen Gewinnen, dann würden die Gewinne deutlich niedriger bestimmt ausfallen, aber es macht mir einfach Spaß und deswegen... Ja, mache ich das auch gerne und vor allem ist es auch eine schöne Möglichkeit, um sich selber ja zu kontrollieren, ne? Weil wenn man die nackten Zahlen eingibt, dann kann man sich nichts schön rechnen, sondern dann ist es halt, wie es ist und daraus kann man auf jeden Fall sonst gegebenenfalls auch noch eine ganze Menge lernen, sodass man dann gewisse Fehler in der Zukunft nicht mehr macht. Genau, weitere Tools, ich nutze noch diverse Finanzseiten, um einfach auf... um einfach gewisse Kennzahlen sonst noch einzugehen oder auch einfach nur um mir Gewinnverläufe anzugucken, sei es jetzt zum Beispiel Morningstar, die haben halt immer eine recht hohe Datenqualität und Datenverfügbarkeit. Die Kurse schaue ich mir meistens bei der Comdirect selber an, weil ich das schön übersichtlich finde und dabei nicht so aufgebläht mit Werbung ist. Genau, das waren's im Endeffekt. Ich lasse mich noch in diversen Facebook-Gruppen inspirieren für neue Aktien, guck da, worüber die Leute so schreiben, vielleicht ist ja die eine oder andere nette Idee dabei, ebenso gehe ich immer mit offenen Augen durchs Leben und wenn mir da ein Unternehmensname entgegenkommt oder ich ein Produkt irgendwie cool finde, dann gucke ich mal, von wem wird das eigentlich hergestellt und google das dann auch mal, ist das vielleicht börsengelistet, ist das vielleicht sogar attraktiv und dann lese ich mir mal einen Wikipedia-Artikel dazu durch, ob das nicht vielleicht ein interessanter Investment-Case sein könnte.
Jetzt hast du an der Börse natürlich auch schon das ein oder andere erlebt. Was hast du denn für Fehler gemacht, beziehungsweise welche Learnings konntest du bereits mitnehmen?
Also der größte Fehler, ich würde jetzt sagen, dass ich keinen riesengroßen Fehler gemacht habe, sondern wenn dann eher so Kleinigkeiten. Das war auch das Gute sozusagen, dass ich vor allem am Anfang auch mit kleinerem Geld angefangen habe. Ich dachte mir so, es ist am Anfang ja eine gute Idee, auch Anleihen mit ins Portfolio zu nehmen, weil man soll ja möglichst breit diversifizieren. Ich hatte mir dann einen ETF einfach ins Depot gelegt, einfach weil er eine schöne langfristige Performance hatte, sogar den MSCI World geschlagen hatte, und zwar mit langfristigen Euro-Staatsanleihen. Ja, kein Wunder, weil die sind ja natürlich massiv im Kurs gestiegen, dadurch, dass die Zinsen gefallen sind, wie ich jetzt weiß. Allerdings hatte ich mich damals nicht genug mit diesem Produkt auseinandergesetzt. Und hätte ich das nämlich gemacht, hätte mir ja auffallen müssen, dass es ja extrem schwierig sein wird, für diese Anleihen weiter zu steigen, weil dafür müssten ja die Zinsen noch weiter sinken. Und ich meine, wir sind jetzt aktuell schon im leichten negativen Bereich. Also wenn es noch weiter geht, dann steht die Welt wirklich komplett auf dem Kopf. Also mit so einem Investment Case kann ich da eigentlich nicht rangehen. Und das ist ja eigentlich eher eine Spekulation. Deswegen hätte ich das jetzt mit meinem Wissen nicht gekauft. Das ist tatsächlich auch der einzige Titel, von dem ich mich bislang getrennt habe. Das habe ich dann einfach wieder rausgeschmissen, weil es macht keinen Sinn, aber es war halt wirklich nur eine Spielinvestition mit 200 Euro, deswegen hat es mir nie wirklich wehgetan. Ein größerer Fehler ist, wenn dann eher Groupier, Und zwar, ja, ist das, also ist natürlich jetzt keine groß relevante Nummer, also sie tut mir jetzt nicht so hart weh, aber ist natürlich wirklich doof. Und deswegen hatte ich für mich jetzt auch aus diesem Fehler als Learning zum Beispiel mitgenommen, dass ich nur noch in P2P-Plattformen investiere, die geauditet werden von einem Wirtschaftsprüfer und dann auch bitte einem relevanten Wirtschaftsprüfer wie die Big Four-Gesellschaften, also Deloitte, Ernst & Young, KPMG oder wenn die von einem von denen geprüft werden, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Klar, wenn es jetzt eine große regionale Wirtschaftsprüfungskanzlei gibt, das kann man ja recherchieren, dann mag das auch noch seriös sein. Dann ziehe ich die vielleicht auch noch mit rein, aber generell deswegen, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium geworden, beziehungsweise was jetzt ja auch bald eine Alternative sein könnte, ist, dass ja die offizielle EU-Regulierung kommt und viele Plattformen sich ja auch jetzt schon um diese Investment-Broker-Lizenz bewerben. Ich denke mal, mit so einer Lizenz werden die ja auch von der Finanzaufsicht da geauditet. Insofern gibt einem das ja auch mehr Sicherheit. Und genau diesen Fehler hatte ich nämlich bei Groupier gemacht. Die hatten nämlich keine Abschlüsse veröffentlicht und wurden natürlich dementsprechend auch nicht geprüft. Und da ist es natürlich dann für ein Unternehmen wie Groupier nicht schwer, mit Scheinkonten, mit Falschprojekten das Geld dann woanders hin zu verschieben. Genau, das würde ich definitiv als Fehler und Learning betrachten.
Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, woher eigentlich dein Wissen zu der Börse kommt, was sind da denn für dich so die ausschlaggebenden Punkte gewesen? Hast du eher Seminare und Schulungen besucht oder hast du unter anderem auch relativ viel gelesen? Was war da so dein Bereich?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe extrem viel gelesen. Es gab auch immer wieder Zeiten, wo ich ein bisschen weniger gelesen habe, weil ich dann nicht mehr so die Zeit hatte. Und dann bin ich eher auf Hörbücher / Podcasts umgestiegen. Ja, ein Buch, was mich am Anfang generell, also es war, glaube ich, mit das erste Finanzbuch, was ich gelesen hatte, ist Der Komma. Mag von einigen als trocken beschrieben worden sein, aber ich habe mich für das Thema interessiert und konnte das deswegen auch ziemlich fix lesen und aufnehmen. Und ich finde, das klassische Komma-Buch Souverän investieren, da kriegt man auf jeden Fall ein großes Gefühl über das, was für die Börse relevant ist und direkt nämlich auch ein Abrieb über die relevanten Theorien, weil egal, ob man sich als aktiver Investor versucht, besser als der Markt zu sein, man muss sich bewusst sein, dass eine Effizienzmarkttheorie gibt und eine moderne Portfoliotheorie, die genau sagen, ja, dass es extrem schwierig ist, langfristig halt den Markt zu schlagen und ja, es vor allem auch gewisse Regeln beim Investieren gibt, die man nicht außer Acht sein sollte und man auf jeden Fall auf höchster Ebene gegen diese Regeln und gegen Investoren, aktive, professionelle Investoren antritt, wenn man sich dazu entschließt, nämlich aktiv, so wie ich, zu investieren. Und sollte das auf jeden Fall, deswegen lohnt sich das Buch meiner Ansicht nach sowohl für Leute, die mit dem Investieren einsteigen wollen, vielleicht auch nur passiv, als auch für Leute, die aktiv investieren, als generelle Grundlektüre, um einfach mal auch eine Retrospektive über seine eigenen Entscheidungen ja, einzunehmen. Für die Aktienauswahl selber würde ich sonst auch noch als Buch das Buch von Peter Lynch empfehlen. Ich glaube, das heißt auf Deutsch der Börse einen Schritt voraus, auf Englisch One Up on Wall Street. Das ist, finde ich, einfach sehr schön geschrieben, sehr locker zu lesen und gibt einen, finde ich, auch genau die relevanten Punkte mit auf den Weg, über die man bei der aktiven Aktienauswahl ja achten sollte. Und eine letzte Buchempfehlung möchte ich noch geben, was mir in Sachen ja, Mindset und mich so ein bisschen in Richtung, es ist kein Problem, jeder kann Unternehmer werden und man kann das auch ziemlich effektiv lösen, zeitintensiv muss das Ganze nicht sein, ist das Buch von Timothy Ferris, die 4-Stunden-Woche, auch ein wirklich sehr gutes Buch, wo er Beispiel von seiner Firma quasi, ja, er ist einfach irgendwann mal in Urlaub gegangen und hatte vorher wirklich 24/7 für seine Firma gearbeitet und hat dann dadurch festgestellt, ja, eigentlich muss er ja gar nicht 24/7 für seine Firma arbeiten und hat dann noch mit Absicht ein paar Sachen automatisiert und ja, konnte dadurch dann deutlich mehr das Leben genießen und das fand ich eigentlich ein ganz schönes, inspirierendes Buch, was mir dann auch für die Schulzeit tatsächlich weitergeholfen hat, weil ich mit der gleichen Mentalität dann in der Schule weitergearbeitet hatte und mich definitiv von dem Prinzip, was ich da gelesen habe, also das Pareto-Prinzip kennen bestimmt auch einige, also 80-20, Ja, das hat mir auf jeden Fall auch für die Schule geholfen, weil man muss nicht 100% des Stoffs verstehen. Es reicht, wenn du 80% verstehst, weil die letzten 20% machen halt extrem viel Aufwand. Deswegen, ja, und dazu habe ich witzigerweise sogar auch mein eigenes Buch geschrieben, per Minimalprinzip zum 1-Abitur, wo ich auch in einem ähnlichen Stil erkläre, wie man mit möglichst wenig Aufwand mit guten Schulen, gute Noten in der Schule abräumen kann. Also vielleicht, wenn ihr noch zur Schule geht, ist das Buch auch ganz interessant für euch, ohne Eigenwerbung zu machen.
Damit nähern wir uns auch schon dem Ende des heutigen Interviews. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, das Interview hat mir wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür, dass du heute da warst. Das letzte Wort des Interviews gebührt dir.
Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich auch sehr für deine Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Das ist tatsächlich auch mein erstes richtiges Podcast-Interview. Genau, und hat mich deswegen sehr gefreut. Und ja, ich wünsche allen Zuschauern auch alles Gute. Man soll sich möglichst hohe Ziele stecken und nur dann kann man auch wirklich die großen Ziele erreichen. Denn mit niedrigen Zielen wird das nämlich nichts. Also geht raus und geht vor allem auch in die Umsetzung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.